Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Ich freue mich auf die nächste gute halbe Stunde mit euch. Wenn ihr Lust habt, gehen wir ein bisschen mit dem Hund raus oder wir machen ein bisschen Sport oder wir räumen ein bisschen die Küche auf oder vielleicht nehmt ihr mich auch im Auto mit. Ich bin zu allem bereit und ich habe tolle Themen für euch heute. Ich habe einen fantastischen Gast. Das ist eine unserer bedeutendsten Wolfs- und Hundeforscherinnen. Das ist Ellie Radinger und wir reden darüber, wie es ist, wenn unsere geliebten Freunde älter werden und darüber, dass es nicht leicht ist, da einen Weg zu finden. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe zwei Rentnerhunde, wie ich sie immer nenne, bei mir zu Hause. Und so lustig das auch manchmal ist, so schwer ist es auch, weil der kleine Emil, der ist jetzt 15, der sieht nichts mehr. Der ist komplett blind. Das heißt, du musst ihn, wenn er in unbekanntem Terrain sich auffällt, mit dir rumtragen. Sonst rennt er gegen die Wand, gegen den Stuhl, gegen den Tisch. Das passiert auch schon im Wohnzimmer, weil da ist er nicht gern. Das ist ihm alles zu groß. Und dann habe ich Leni. Leni ist 16 und die ist eigentlich noch relativ fit. Die hatte zwischendurch mal ein bisschen Stress mit Arthrose im Rücken. Aber jetzt geht's wieder. Und Leni ist aber dafür so ein bisschen dement. Also ich meine, ob ihr mir das glaubt oder nicht, auch Hunde scheinen Demenz kriegen zu können. Die vergisst schon mal, dass sie gerade gefressen hat. Dann steht sie vor dir, guckt dich völlig auffordernd an, so nach dem Motto, gib mir was. Mädchen habe ich doch gerade. Ist ihr egal, sie will mehr und neu und so fort. Und was sehr, sehr lustig ist, ich persönlich nenne Leni immer Helene Wischer, weil sie saugt. Sie saugt den ganzen Tag, wenn du sie lässt. Sie saugt über unseren Boden. Die hat immer schon gerne geguckt, ob auf dem Boden irgendwas rumliegt, was man fressen kann. Aber im Moment ist es quasi manisch. Ich bin jetzt nicht so unfroh, nicht weil sie den Dreck wegsaugt, sondern weil sie sich dann bewegt. Und für ihre Arthrose ist es eigentlich gut, wenn sie sich bewegt. Also saugt sie. Und manchmal setzt sie sich dann auch so in die Ecke und stiert so ein bisschen verloren vor sich hin. Und dann denke ich immer, okay, jetzt lädt der Saugroboter gerade. Ja, aber genau so ist es bei uns. Helene Wischer und der blinde Emil. Also ich kann euch sagen, zwischendurch ist das ein Fulltime-Job und das sage ich an der Stelle auch gerne nochmal. Bedenkt das, wenn ihr euch einen Hund oder eine Katze oder überhaupt ein Haustier anschafft. Auch die werden alt und auch das kann jede Menge Arbeit bedeuten. Und wie in unserem Fall, wegfahren ist schwierig geworden. Die Hunde wollen nirgendwo mehr gerne hin, außer zu Hause sein. Und die Hunde irgendwo hinzugeben, während wir in Urlaub fahren, geht nicht. Also fahren wir nur so, dass sie mit können oder bleiben gleich zu Hause. Also es kann schon lebenseinschränkend sein, so ein Haustier. Aber ich sag auch immer, es wiegt alles wieder auf. Wenn du diese Zeit mit deinem Tier hast, wenn ich mit unserem großen Hund, der Itchy, die jetzt erst 4 Jahre alt ist, in den Wald rausgehe, in die Natur gehe, einen Partner an meiner Seite habe, meinen Hund streichel, dann werden plötzlich alle großen Probleme ein Stückchen kleiner. Von daher, ich nehme das billigend in Kauf, dass ich mich jetzt um meine beiden Rentner kümmere. Aber es ist eben auch ein Akt und genau darüber spreche ich mit Ellie Radinger. Außerdem gibt's natürlich auch in dieser Woche ein Buch der Woche und genau das stelle ich euch jetzt vor. Das Buch dieser Woche ist von Rebecca Humpert und heißt Chosen by Death, also gewählt durch den Tod sozusagen. Es hat mich jetzt mal nicht so vom Titel her geflasht, aber vom Aussehen. Es ist eines dieser Bücher, die einen bunten Seitenschnitt haben und der passt absolut zum Cover. Und ich habe letztens von einer Buchbloggerin gehört, weil ich gesagt habe, ja Mensch, wenn ich das Ding dann ins Regal stelle, sehe ich ja nichts mehr von diesen tollen, quasi bemalten Seiten des Buches. Und dann sagt sie, nein, die Bücher mit dem Schmuckschnitt, die stellt man falsch rum ins Bücherregal. So, wieder was gelernt. Chosen by Death ist ein, ja, ich würde fast sagen, Buch für viele Generationen, auch noch für jüngere Mädchen. Es hat so was Romantisches und es hat auch was Gruseliges. Also jüngere Mädchen, ich meine so ab 15, ne? Nicht, dass jetzt die 9-Jährigen anfangen, das zu lesen. Sie wurde einst von den Göttern verflucht. Sie ist 24, heißt Elena und sie kann die Toten sehen. Das ist eine Bürde, die schwer auf ihr lastet. Die Seelen der Verstorbenen, denen eigentlich nur am Dios de los Muertos, also am Tag der Toten, Zutritt ins Reich der Lebenden haben, die sind bereits Monate zuvor völlig entfesselt und Elena befürchtet, dass sie etwas mit den mysteriösen Todesfällen zu tun haben, von denen ihr Dorf auf der Isla Muelles heimgesucht wird. Als der attraktive, aztekische Gott Nan erscheint, schließt Elena widerwillig einen Pakt mit ihm, um ihre Gemeinde zu retten. An seiner Seite muss sie ins Reich der Toten reisen, an jenen Ort, an dem der Hass zwischen Menschen und Göttern geboren wurde. Aber Elena erkennt zu spät, dass sie dort nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz verlieren könnte. Also das ist wirklich eine Mischung aus Romantik und starkem Grusel. Also es ist schon gruselig, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und natürlich habe ich auch die ersten Sätze für euch. Mit schwungvollen Strichen formte ich das Gesicht einer jungen Frau auf dem feinkörnigen Papier. Je länger ich zeichnete, desto kontrollierter wurde meine Hand, desto sorgsamer die tiefschwarzen Kohlestrichen und desto skeptischer mein Blick. Ich kniff ein Auge zusammen, legte den Kopf leicht zur Seite. Irgendetwas stimmte nicht, aber ich konnte nicht genau sagen, was es war. Die Proportionen passten, trotzdem wirkte das Porträt steif und leer. Also ihr könnt es beruhigt lesen, es ist ein fantastisches Buch, es ist ein wunderschön gebundenes Buch, es hat einen herrlichen Schmuckschnitt und ich kann es euch nur empfehlen. Rebecca Humpert, Chosen by Death, ist bei Moon Notes erschienen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Buch. Feiert ihr auch so gerne Jahrestage? Ich bin ja so ein Jahrestagsfan, ne? Also ich kann dann, wenn ich weiß, heute ist unser Jahrestag oder unser Hochzeitstag oder heute ist der Tag, an dem ich vor 20 Jahren hier bei Radio Salü angefangen habe zu arbeiten. Oder heute ist der Tag, wo ich meinen ersten Hund bekommen habe. Ich weiß sowas noch. Also ich kann mir diese Daten ganz gut merken. Und wenn ich mir auch sonst nicht viel merke, aber das kann ich. Und dann ist das so etwas Besonderes? Du weißt, wie der Geruch war, als du deinen Hund das erste Mal auf dem Arm hattest. Du weißt, was du anhattest, als du deinen Mann das erste Mal gesehen hattest. Ich weiß es tatsächlich. Ich weiß, was ich anhatte. Ich weiß leider nicht, was er anhatte, aber das macht ja nichts. Also Fakt ist, es fallen einem so viele kleine Dinge dann wieder ein. Und deshalb bin ich ein großer Freund von Jahrestagen und Hochzeitstagen. Und deshalb finde ich, es ist Zeit für Post von Martina an die Hochzeitstage. Lieber Hochzeitstag, diese Woche hatten Herr Straten und ich den 14. Hochzeitstag. Man könnte ja sagen, der 14. ist unspektakulär, nichts Rundes, muss man nicht groß feiern. Nee, muss man auch nicht, aber eigentlich muss man schon. Eigentlich muss man jeden Tag feiern, an dem man glücklich ist und zusammen und gesund. Jeden Tag, an dem man einander hat, an dem man denkt, ja, das war richtig und ja, es geht uns gut. Rituale halten uns zusammen, finde ich. Unseren 10. Hochzeitstag hätte ich super gerne ganz groß gefeiert. Aber da war ja was richtig, Corona. Und wäre diese Pandemie nicht gewesen, hätte ich genau da nochmal gefeiert, wo wir auch Hochzeit gefeiert haben. Ich hätte alle Gäste wieder eingeladen und ich hätte eine Traurednerin bestellt. Denn zu solchen Jubiläum ist so eine festliche Rede, die genau auf das Paar abgestimmt ist, einfach das Allergrößte. Ich hätte mein Brautkleid nochmal angezogen, das passt sogar noch, und wir hätten einen wunderschönen Abend gehabt. Das mache ich dann nächstes Jahr. Das ist der 15. Hochzeitstag. Ich finde, da bietet sich das an. Dieses Jahr haben wir zusammen gegessen und Wein getrunken und haben uns gesagt, wie gut es ist, dass wir uns haben. Genau deshalb bist du so wichtig, lieber Hochzeitstag. Weil man sich erinnert an das Fest von damals und an die Liebe, die immer noch da ist. Hoffentlich bei allen. Du zeigst uns, was wir haben und du lädst uns ein, immer wieder dafür zu kämpfen. Ich hoffe, noch ganz viele Hochzeitstage zu feiern und schicke dir liebste Grüße, deine Martina. Ich freue mich, denn jetzt spreche ich mit meinem Freund Arne Waake und wir haben irgendwie merkwürdige Themen. Vor allen Dingen sind wir beide absolute Fachidioten, was Schaltjahre betrifft. Ich kann es mir nicht merken, aber ich glaube Arne dann auch wirklich nicht. Auch nicht.
War doch gestern, vorgestern war es.
Echt?
Ja.
Ich krieg das nie.
Noch einen Tag zusätzlich, weil sich sonst die Welt zu schnell dreht. Deswegen muss man da so ein... Gibt es auch alle sieben Jahre gibt es dann so einen Bremstag, den Schalttag.
Ich denke 8 Jahre.
Ah, das weiß ich doch nicht.
Ich glaube alle 8 Jahre. Na egal, also ich bräuchte mehr von diesen Tagen, weil die Welt sich immer so schnell dreht für mich. Und damit ich dann trotzdem klarkomme,
ja,
schreibe ich immer so Listen. Kennst du das?
Ach, guck mal.
Und ich habe diese Woche festgestellt, ich habe das mit Dua Lipa gemeinsam. Dua Lipa, die Sängerin, die schreibt für alles und alles Listen. Die schreibt sich sogar auf eine Liste, dass sie heute duschen muss. Und die hat schon als Kind Listen geschrieben und hat die überall im Haus rumliegen lassen. Ja. Und die Eltern waren dann immer baff erstaunt, wenn sie so eine Liste von ihrer Tochter gefunden haben. Gedacht haben, mein Gott, irgendwas stimmt mit der aber nicht, ne?
absolut.
Ja, aber mit mir stimmt dann auch was nicht. Ich schreibe auch für alles Listen und die liegen dann immer überall rum. Kennst du das, die Liste mit der Wasserleiche?
Was?
Ja, ich habe einen Block genommen und habe mir da Stichpunkte, weil ich schreibe ja nun Thriller, Stichpunkte zu Wasserleichen aufgeschrieben. So. Ja. Und das muss man ja auch mal wissen, wenn man sowas schreibt, dann muss man wissen, wie es geht. Und dann habe ich den Block, weil vorne ein Einhorn drauf war, irgendwann meiner Tochter geschenkt.
Ja.
Und dann kommt das Kind irgendwann und sagt,
völlig verstört.
Mama, du hast da so eine komische Liste reingeschrieben. Gott sei Dank. Und dann sagt sie, ich kann aber deine Schrift nicht lesen. Ich so, gut so, dass du meine Schrift nicht lesen kannst. Schreibst du auch Listen?
Nee, ich habe das aber mal gelernt von Riccardo Simonetti. Den kennst du, oder?
Also,
der macht schon...
Ja?
Was?
Ja, ein Schauspieler?
Ja, der ist ja so ein Allround-Talent, könnte man sagen. Du kennst doch Riccardo Simonetti.
Ja, ich glaube schon, wenn ich mich jetzt so...
Also auf jeden Fall, der macht das schon seit der Pubertät, glaube ich. Hat der eine Flipchart zu Hause im Kinderzimmer stehen. Und jetzt auch so in seiner Wohnung, wo er draufsteht, wo er mal irgendwann sein möchte. Und da hat er halt hingeschrieben, er möchte Fernsehmoderator werden und er möchte Model werden und so weiter. Das hat er alles draufgeschrieben, sodass er es immer im Blick hat. Und es ist jetzt wird das so nach und nach abgehakt.
Geil, ja, cool.
Finde ich eine ganz geile Idee.
Mhm. Hat mein,
wo kriegt man jetzt so schnell so einen Flipchart her?
Ach, keine Ahnung, guck mal im Keller. Steht vielleicht irgendeins. Die waren ja mal ganz in den 90ern. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Diese Woche habe ich Mareike Amado im Fernsehen gesehen. Wisst ihr noch, Mareike Amado, die Mini-Playback-Show. Was war das für eine Sendung? Was war das ein Riesenerfolg in den 80ern? Und was war die lustig mit den Kindern? Mareike Amado hatte, finde ich, so die Gabe, sich selbst zurückzunehmen, um die Kinder nach vorne zu lassen. Das aber nicht ohne eine gewisse Komik, weil sie hat es immer geschafft, dass du furchtbar lachen musstest, weil die Kids irgendwas gesagt haben, was man auch hätte anders verstehen können. Und weil sie immer mit so einer großen Ernsthaftigkeit, also Mareike jetzt und die Kinder auch, dabei waren, ne? Beide Parteien. Und ich fand es großartig, wie sie das damals gemacht hat. Und als ich sie heute sah, dachte ich, wow, die hat sich verdammt gut gehalten. Ja, ich behaupte mal, die hat das ein oder andere machen lassen, was ich aber nicht weiter schlimm finde. Wenn sie möchte, soll sie das tun. Sie sah gut aus. Sie kleidet sich in letzter Zeit immer ganz in Weiß. Also so wollweiß, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, was ihr gut steht. Und sie ist immer noch genauso schlagfertig und lustig, wie sie war. Sie ist, also sie ist jemand, da geht mein Herz auf. Ich weiß nicht, vielleicht findet der ein oder andere von euch das nicht. Ich mag sie sehr und habe mich gefreut, sie diese Woche im Fernsehen zu sehen. Was sonst so los war in der Welt der Promi-Stars und Sternchen, das habe ich jetzt für euch. Neues gibt's von Daniela Büchler. Die TV-Auswanderin will ab sofort nicht mehr bei Goodbye Deutschland zu sehen sein. Sie zieht einen Schlussstrich und hat genug davon. Eigentlich ist sie ja dadurch erst richtig bekannt geworden, aber jetzt sagt sie, ich habe keine Lust mehr. Manchmal muss es im Leben Veränderungen geben und wir freuen uns über die tollen Jahre, die es bei Goodbye Deutschland gegeben hat. Und es wird auch für immer ein Teil von uns bleiben. Aber jetzt ist gut. Ich will nicht mehr, zumindest mal für den Moment. Ob der Abschied dann so ganz endgültig ist, das hat sie dann nicht gesagt, da wollte sie sich dann nicht drauf einlassen. Ja, es gibt auch Neues von den Pochers. Amira Pocher befindet sich derzeit in Skiurlaub mit den Kindern und dieser Ausflug in die Berge, der hat für Wiederholungsbedarf gesorgt. Die Kinder waren total begeistert und Mama hat versprechen müssen, dass sie in jedem Fall nochmal wiederkommen. Die waren ja kurz vor Weihnachten schon in Skiurlaub und die Kinder sind total begeistert vom Skifahren und von den Bergen und auch von der Tatsache, dass man schön entfliehen kann und in den Bergen sich verstecken kann. Ja, das wussten wir schon immer. Und deswegen sind sie da jetzt wieder hin. Und sie haben sogar überlegt, ob sie nicht für immer in der Gegend bleiben möchten. Habe ich euch doch eben vom Hochzeitstag erzählt und gesagt, dass das ein Grund war, Post für Martina zu schreiben. Mein 14. war es und Bernhard Brink, der ist seit 36 Jahren verheiratet. Hier, ihr wisst schon, der Schlagersänger, ne? Seit 36 Jahren und er hat diese Woche verraten, warum er schon so lange mit seiner Ute verheiratet ist. Die haben sich in einer Kneipe in Köln kennengelernt und eigentlich von dem Tag an beschlossen, dass sie gemeinsam durchs Leben gehen. Und ihr Geheimnis ist es, sich immer alles zu erzählen und niemals im Streit schlafen zu gehen. Das habe ich jetzt schon ganz oft gehört, dass das Paare erzählen, die schon lange zusammen sind, immer vom Schlafengehen versöhnen, damit man am nächsten Morgen nicht mit einem komischen Gefühl aufwacht. Ich finde, das ist eine coole Sache. Es ist ja so eine Sache mit Filmen, die im Prinzip auf einer Idee gründen, die es schon mal gab. Ne? Also Filme, die ein Thema aufgreifen, von dem wir ein ganz bestimmtes Bild haben, weil es dazu einen Filmklassiker gibt. Und so einen Filmklassiker-Ideenfilm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sonst ausdrücken soll, habe ich als Filmtipp diese Woche für euch. Der lehnt an einen der bekanntesten Filme, würde ich mal sagen, die es gibt. Und ich finde, das ist immer so eine Sache, das kann ganz schön nach hinten losgehen, wenn man nämlich dann hinterher enttäuscht ist, weil man nicht das bekommt, was man erwartet hat. Aber in diesem Fall, finde ich, ist es sehr gut gelungen. Und ich stelle euch den Film jetzt vor. Am Dienstag, 7:45, Dreisat, gibt es Spuren des Bösen. Und da geht es um den Polizeipsychologen Brock, der nach seinem letzten beinahe tödlich verlaufenden Einsatz im Rollstuhl sitzt. Der ist richtig mies drauf und trinkt und kifft und beobachtet aus lauter Langeweile seine Nachbarn mit dem Fernglas. Und dabei wird er Zeuge eines Mordes. Doch das vermeintliche Opfer entpuppt sich als quicklebendig und die Polizeikollegen können keinerlei Anzeichen für eine Straftat entdecken. Also geht Brock mit Hilfe der eigenwilligen Psychologin Brigitte Klein der Sache nach. Und gemeinsam kommen die einer komplizierten Familiengeschichte auf die Spur. Ihre halblegalen Untersuchungen werden für Klein aber bald lebensgefährlich und nehmen dann im weiteren Verlauf auch eine sehr dramatische Wendung. Na, habt ihr so ein bisschen erkannt, wo da die Gemeinsamkeiten zu einem anderen großen, sehr berühmten Film sind? Richtig. Das berühmte Vorbild war Das Fenster zum Hof. Und das war wirklich ein Hitchcock-Klassiker. Da saß damals James Stewart im Rollstuhl und Grace Kelly durchsuchte die verdächtige Wohnung. Sehr, sehr spannend. Und auch dieses Remake sozusagen oder die angelehnte Idee von Spuren des Bösen hat's in sich. Ihr könnt den Film gucken und zwar am Dienstag 7:45 auf Dreisat. Damit sind wir dann auch schon beim Gast der Woche. Der Gast der Woche ist eine Frau, die ich bewundere, die ich sehr verehre und von der ich ganz, ganz viel halte. Es ist eine Frau, die wunderbare Bücher schreibt und die mir persönlich schon sehr viel beigebracht hat über Wölfe und über Hunde. Es ist Elli Radinger und ich spreche mit ihr heute über Abschiede. Abschied vom geliebten Hund. Darin spricht sie über den großen Verlust und über ihre Trauer, als sie ihre Hündin Shira gehen lassen musste. Liebe Frau Radinger, ich bin sehr, sehr glücklich, dass Sie heute bei mir sind.
Ich grüße Sie auch, Frau Straten. Ich freue mich, hier zu sein.
Ihr Buch hat mich sehr berührt und nicht nur, weil ich selber zwei alte Hunde habe und weiß, dass der Abschied nahe ist, sondern auch, weil es Hoffnung macht und weil so viel Liebe aus ihm spricht. Ist das Ihr schwerstes Buch gewesen?
Ich würde sagen, ja. Ja, es war mein schwerster Abschied von meinem Lieblingshund und entsprechend schwer war es auch. Ja, darum habe ich auch längere Zeit gebraucht, um es überhaupt zu schreiben. Es ist ja 2 Jahre nach Shiras Tod erst erschienen, ja.
Warum ist es so wichtig, unsere Hunde auf ihrem letzten Weg zu begleiten? Ich höre oft, dass Menschen sagen, oh, ich kann das nicht, das tut mir zu weh. Aber es ist doch so wichtig für die Tiere, oder?
Unbedingt. Ich verstehe, dass die Menschen das sagen. Und sie haben völlig recht. Auch das tut höllisch weh. Aber wir leben mit den Tieren ihr ganzes Leben zusammen. Ich meine, das sind im guten Fall 15, 16 Jahre. Und darum ist es unglaublich wichtig, auch beim Abschied bei ihnen zu sein. Denn gerade dadurch, dass wir ihr Sterben begleiten, lernen wir so ungeheuer viel, auch über uns selbst.
Was haben Sie über sich gelernt durch Shiras Tod?
Vor allen Dingen habe ich gelernt, wie kostbar die Zeit ist und wie kostbar auch das Leben ist und die Zeit, die wir eben mit unseren Liebsten verbringen, ob sei es nur 2- oder 4-Beine. Ich habe auch gelernt, dass ich gar nichts festhalten kann und dass wir alle irgendwann einmal loslassen müssen. Das sind so die wichtigsten Lektionen, die ich erlebt habe.
Tiefe Trauer um ein Tier kann nicht jeder verstehen. Dabei ist jetzt für Sie und für mich ein Haustier ein Familienmitglied. Wie geht man mit so einem Verlust um und wie reagiert man auf das Unverständnis, das einem oft entgegengebracht wird durch Leute, die es eben nicht verstehen können?
Wie geht man damit um, ist schwer zu sagen, weil jeder hat eine eigene individuelle Art, mit solchen Verlusten umzugehen. Da gibt es leider kein Pauschalrezept dafür. Die Reaktionen auf die anderen, da habe ich eben einfach gelernt, das nicht zu vergessen, aber zu ignorieren. Denn das ist ganz, ganz schwierig und das reißt auch viele Leute noch mal ein ganzes Stück runter, wenn es von anderer Seite her heißt, stell dich doch nicht so an, ist doch nur ein Hund, nun muss mal langsam wieder vorbei sein. Und ich gebe unbedingt und den ganz wichtigen Rat, dass wir uns von niemandem irgendetwas sagen lassen sollen in dieser Hinsicht. Wir sollen uns nicht reinreden lassen, wann jetzt unsere Trauer vorbei sein muss, wie lange der Schmerz dauert, sondern das ist unsere individuelle Sache und jeder hat das Recht, so lange zu trauern und so tief zu trauern und so verrückt auch zu trauern, wie er will.
Wie war das bei Ihrer Golden Retriever-Hündin Shira? Wie haben Sie die Zeit vor Ihrem Tod erlebt?
Ein Tier zu verlieren ist natürlich die Hölle. Das weiß jeder von uns, der ein Tier hatte und hat. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir sehr, sehr hilft, mich selbst so weit wie möglich vorzubereiten. Natürlich sagen viele Leute, da will ich noch gar nichts von wissen. Da will ich auch mich nicht vorbereiten. Aber ich finde, es hilft, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Das war bei mir genauso und ich habe mich sehr, sehr gründlich vorbereitet. Und das hat mir auch geholfen, sehr, sehr intensiv auch mit meiner Hündin zusammen zu sein.
Wann wussten Sie, wann der Zeitpunkt da war, sie gehen zu lassen? Wie haben Sie das gemerkt?
Also man merkt das natürlich schon, wenn ein Hund nachlässt im Alter. Meine Shira war 15 Jahre alt und da wusste ich, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Ich habe ja, als sie 13 wurde, habe ich ja meine Wolfsforschung in Yellowstone aufgegeben, weil ich einfach die letzten Jahre mit ihr zusammen sein wollte und nicht irgendwo tausende von Meilen entfernt. Und man merkt es natürlich, wenn ein Hund alt und krank wird, die körperlichen Gebrechen, es geht nicht mehr so schnell, alles geht langsamer und am Ende gibt es so bestimmte Momente, wo man weiß, es ist nicht mehr lange hin, gerade wenn man schon Tiere verloren hat. Bei Shira war das so, dass sie nochmal so richtig aufgeblüht ist und das hat mich auf der einen Seite sehr gefreut, aber auch traurig gemacht, wenn sie dann wirklich rumgerannt ist wie ein junger Hund vor Begeisterung. Und da wusste ich aber auch schon auch in Rücksprache mit meiner Tierärztin, dass das die letzten Zeichen des Abschieds sind.
Sie haben, und das fand ich einen ganz guten Tipp auch, Sie haben ein Video von Shira gedreht, zu Zeiten, wo es ihr richtig schlecht ging, wo sie gezittert hat, weil sie auch Schmerzen hatte wahrscheinlich und so. Und Sie haben sich dieses Video nachher oft angeguckt, wenn Sie gedacht haben, es war der falsche Zeitpunkt.
Ja, das ist ja immer diese Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist ja unglaublich schwer. Entweder man entscheidet sich zu früh, den Hund einschläfern zu lassen oder zu spät. Was immer es auch ist, man glaubt, man macht es nicht richtig. Und ich habe darum extra dieses Video gedreht und habe mich auch mit all meinen Freunden und den Tierärzten abgesprochen und habe gesagt, ich glaube, jetzt ist es soweit, schaut euch das an, was meint ihr? Da kam auch definitiv die Bestätigung. Und später auch, als ich dann, nachdem Shira tot war, ich schaue es mir auch heute immer noch mal an, weil ich immer wieder Zweifel bekomme. Und ich glaube, jeder bekommt das, der ein Tier verloren hat. Dass ich mir immer sage, war es tatsächlich richtig, hätte sie noch ein bisschen überleben können. Aber dann schaue ich mir das Video an und dann weiß ich, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. Und das empfehle ich jedem.
Wie war es denn danach, als Shira nicht mehr bei Ihnen war? Wie haben Sie diese Trauer und den Schmerz erlebt und wie sind Sie damit umgegangen?
Also ich gestehe, ich bin in ein enorm tiefes Loch gefallen. Also ich habe so richtig tiefe Depressionen gehabt. Ich habe mich nicht abgelenkt. Ich habe bewusst nochmal bin reingegangen in diese Trauer, habe fast nichts mehr gemacht. Ich konnte auch gar nicht mehr schreiben oder sowas, sondern ich habe oft tagelang einfach im Garten gesessen, habe in den Himmel geschaut und habe eben das nochmal ganz intensiv ein Feedback so für mich gemacht, wie die Zeit mit meiner Hündin war.
Wenn ein Hund stirbt, dann stirbt ein Teil von uns. Da ist plötzlich ein Wesen weg, das immer an unserer Seite war. Ich kenne diesen Schmerz. Viele von euch kennen diesen Schmerz. Und es ist für Außenstehende oft nicht zu begreifen, wie tief man in Trauer sinken kann, wenn ein Tier geht. Ellie Radinger ist Wolfsexpertin und Naturforscherin. Sie hat viele wunderbare Bücher über Wölfe und Hunde geschrieben. Und auch sie kennt diesen Schmerz. 2020 im Sommer musste sie ihre geliebte Hündin Shira gehen lassen. Frau Radinger, Hundemenschen können nicht ohne Hunde. Und auch wenn wir wissen, dass es mal einen Abschied geben wird und auch wenn wir nach so einem Abschied rufen, nie wieder mache ich das, nie wieder schaffe ich mir einen Hund an, dann tut man es trotzdem. Wann war bei Ihnen der richtige Zeitpunkt für einen neuen Hund?
Oh wei, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe mich lange, lange sehr, sehr schwer getan. Ich wollte eigentlich auch, wie so viele natürlich von uns, keinen Hund mehr, weil ich diesen Schmerz nicht nochmal erleben wollte. Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt bin ich vielleicht doch bereit für einen neuen Hund und habe das Freunden und meiner Freunden bekannt gegeben und dann ging es auch schon los mit dem Online-Dating. Mit sowas wie Tinder oder wie immer man das auch heutzutage nennt. Also ich habe unzählige Links geschickt bekommen und Bilder und dann habe ich mich erst zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Thema, ich hole mir einen Tierschutzhund beschäftigt. Mhm.
Da sprechen wir gleich noch drüber, was für einen Hund Sie sich dann ausgesucht haben oder sich der Hund Sie ausgesucht hat, wie man es auch immer nennen will. Als wir das letzte Mal ein Interview zusammen gemacht haben, da haben Sie mir erzählt, dass Sie auf das Reisen nach Amerika gerade verzichten, weil Ihre Hündin krank und alt sei. Das müssen wir uns ja auch schon klar machen, wenn wir uns einen Hund anschaffen, dass es Zeiten geben wird, in denen wir verzichten werden, weil es eben auch ganz viel mit Verantwortung zu tun hat. Ich habe auch zwei kleine alte Hunde. Wenn ich die nicht mitnehmen kann, was für die auch schon Stress ist, dann bleibe ich halt zu Hause. Das muss man wissen, bevor man ihn sich anschafft, finden Sie nicht?
Unbedingt. Es gibt so vieles zu bedenken, bevor man sich ein Tier anschafft. Es ist ja gerade jetzt auch wieder ein Problem gewesen in der Corona-Zeit. Mir ist langweilig, ich schaffe mir jetzt einen Hund an und dann gebe ich ihn wieder ab und das geht gar nicht. Nee. Beim Hund muss man wirklich überlegen, bin ich dafür bereit? Kann ich die Herausforderung noch stemmen? Gerade wenn man auch älter ist, so wie ich, kann ich mir das finanziell leisten? Ein Hund ist sehr, sehr teuer, wenn irgendwelche Sachen anstehen, medizinisch. Und natürlich bin ich überhaupt bereit dafür. Und ich finde, man sollte wirklich, wirklich genau sich selbst prüfen, ob man wirklich bereit ist und wie die persönliche Situation ist. Und erst dann soll man sich entscheiden. Auf keinen Fall lassen Sie sich Druck von irgendjemandem machen, nur weil der kleine Hund so süß ist, der Sie da gerade anschaut.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Haben Sie sich auch die Frage gestellt, ob Sie zu alt für einen Hund sind? Meine Eltern haben sich ihren, in Anführungsstrichen, letzten Hund mit über 70 angeschafft. Ich glaube, da waren die 74 oder so. Da habe ich schon Panikattacken geschoben. Und es war dann auch tatsächlich so, dass der Hund quasi mit meinen Eltern verstarb. Also in Abstand von ein paar Wochen oder Monaten. Ja. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie da auch Zweifel gehabt?
Absolut. Total. Ich habe mir dann überlegt, wenn du jetzt noch einen Welpen holst, dann bist du vielleicht 85, wenn der alt genug ist. Das geht auf keinen Fall. Das hätte ich auch emotional auch irgendwie nicht stemmen können. Wollte ich ursprünglich einen sehr alten Hund, der nur noch ein oder zwei Jahre zu leben hat, einen kranken Hund. Da wurde mir aber von Freunden wieder davon abgeraten. Die sagten dann, na, tu dir das doch dann in zwei Jahren nicht schon wieder an, dass du einen Hund verlierst. Ich bin der Überzeugung, es wäre kein Problem gewesen für mich. Aber jetzt habe ich halt meine Hündin, die ist jetzt 5, habe ich mitgekriegt, als sie 5 Jahre alt war. Das geht. Also einen älteren Hund, ja. Aber dennoch, es ist schwierig, eventuell mal einen Hund zur Pflege nehmen oder als Urlaubsvertretung oder sowas. Ich würde mir heute in meinem Alter, jetzt schon in meinem Alter, auf jeden Fall keinen Welpen mehr holen, sondern wirklich einen älteren Hund.
Erst vor ein paar Tagen hat eine gute Freundin von mir ihren Hund verloren. Er war weggelaufen und sie hat tagelang nach ihm gesucht. Schließlich wurde er tot am Straßenrand gefunden. Ein Auto hatte ihn erwischt und die Trauer, die meine Freundin gerade erlebt, ist genauso schlimm und genauso groß wie die Trauer um einen Menschen. Ob man das verstehen kann oder nicht, es ist so, wenn man sich eng an ein Tier bindet, dann haut einen dieser Verlust um. Bei mir ist heute die Naturforscherin und Wolfsexpertin Elli Radinger. Sie hat gerade ihr neues Buch Abschied vom geliebten Hund rausgebracht und auch sie hat Abschiede erlebt. Frau Radinger, auf Seite 42 musste ich weinen. Dieses Buch trifft so in die Seele des Hundemenschen, sage ich mal. Wie gehen Sie denn heute, 2 Jahre nach dem Tod von Shira, mit der Trauer um? Die Liebe bleibt, oder?
Absolut, natürlich. Ich trauere immer noch um Shira, muss ich wirklich sagen. Es verändert sich viel, viel mehr in Dankbarkeit. Ich sage immer, die Trauer ist so ein bisschen wie Glitzer. Das kennen Sie ja wahrscheinlich als Deko, wenn man das in die Luft wirft. Und dann versucht man, das alles wieder irgendwann aufzukehren, damit es wieder in Ordnung ist. Aber das funktioniert nicht. Es bleibt immer was da. Und unsere Hunde bleiben immer in unserem Herzen. Und ich vermisse Shira noch unendlich. Aber es wandelt sich in tiefe, tiefe Dankbarkeit, dass ich diese Zeit haben konnte mit ihr.
Es gibt ja verschiedene Stadien der Trauer. Welche sind das und wie haben Sie die erlebt?
Ja, das sind die bekannten Stadien, die Elisabeth Kübler-Ross bewusst gemacht hat oder bekannt gemacht hat. Das sind so grobe Stadien, in denen man zunächst die ganze Sache ableugnet oder Unglaube. Mein Hund stirbt nicht, das kann jetzt nicht geschehen. Dann kriegt man Wut auf alles. Dann verhandelt man irgendwo mit Gott und kann da vielleicht doch noch gesund werden. Dann kommt die Depression und ganz zum Schluss die Akzeptanz. Das muss nicht immer in dieser Reihenfolge sein, aber irgendwo treffen uns diese Stadien der Trauer immer auf unserem Weg.
Heute ist Hope in ihrem Leben. Sie kommt aus dem Tierschutz. Sie ist 5 Jahre alt. Wie war das, als sie einzog? Wie kamen Sie klar damit? Sie hatten ja auch noch nie einen Hund aus dem Tierschutz.
Nein, noch nie. Ich war immer gesegnet mit sehr, sehr einfachen Labradorhunden, die ja wirklich einfach nur einem jeden Wunsch vom Auge ablesen. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich habe gedacht, ich hole mir einen Hund vom Tierschutz und dann sitzen wir gemütlich auf der Couch und schauen uns die Sonnenuntergänge an. Dem war überhaupt nicht so. Ich hatte also wirklich einen Blanko-Scheck aus dem rumänischen Tierheim bekommen und hatte null Ahnung, was auch überhaupt bei dem Hund dahinter steckt und welche Probleme er machen kann und was er erlebt hat. Das ist ein großes Problem für mich gewesen. Ich hätte gerne den Hintergrund gewusst. Ich hätte gerne gewusst, wie gehe ich mit dem Hund um, was hat er erlebt. Erst später, nach vielen Recherchen, habe ich dann herausgefunden, dass sie offensichtlich kein echter Streuner war, sondern teilweise vermutlich mit Menschen zusammen gelebt hat. Aber dennoch, sie ist unglaublich schwierig und ist eine echte Herausforderung gewesen. Ich weiß, es gibt schlimmere Fälle, aber so diese Angst vor Menschen, diese Angst vor Männern, diese Vorsicht. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis sie Vertrauen zu mir gefasst hat und habe oft die Nächte durch verzweifelt geheult, weil ich mir gedacht habe, ich habe mir das ganz anders vorgestellt.
Wie ist es heute? Sind Sie glücklich mit Hope?
Ja, natürlich. Heute klappt das prima und wir wachsen immer mehr zusammen. Sie ist jetzt 1 Jahr bei mir und es gibt natürlich immer noch Baustellen und ich weiß, dass ich damit leben muss und das ist völlig in Ordnung. Ich lerne von ihr auch tatsächlich, ein Tier oder ein Lebewesen so zu akzeptieren, wie es ist. Nicht, wie ich es gerne hätte, sondern wie es tatsächlich ist. Und das ist eine weitere große Lektion.
Frau Radinger, ich danke Ihnen für das wunderbare Gespräch. Das Buch Abschied vom geliebten Hund beim Ludwig Verlag und wie alle Bücher von Ihnen habe ich es geliebt, auch wenn es weh tat. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder hören und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und grüßen Sie Hope und auch Shira.
Ganz herzlichen Dank Ihnen und den Hörern.
Das war's auch schon für mich. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Der geht folgendermaßen: Wenn du heute aufgibst, wirst du nie wissen, ob du es morgen geschafft hättest. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Kennt ihr das, wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, boah, jetzt, ich habe keinen Bock mehr, ich habe jetzt so lange dafür gekämpft, ich kann einfach nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Und wenn dem wirklich schon eine ganz große Energie vorausgegangen ist, die du in dieses Thema gesteckt hast, dann gibt es so Momente, an denen du eigentlich aufgeben möchtest. Und dann blitzt immer dieser Gedanke auf, zumindest in meinem Kopf, wenn du jetzt aufgibst, du hast schon so viel gemacht, wenn du jetzt aufgibst, dann weißt du nicht, ob du es morgen geschafft hättest. Ich finde ja, niemals aufgeben. Also außer es schadet euch wirklich körperlich oder seelisch. Aber ansonsten nicht aufgeben. Ich finde, wir Menschen sind dafür gemacht, dass wir unsere Träume umsetzen, das, was wir uns vorstellen, umsetzen, dass wir noch Träume haben, dass wir an etwas glauben und dass wir deshalb nicht aufgeben. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wundervolle Woche und wir hören uns ganz bestimmt in einem der folgenden Podcaste wieder. Wenn ihr möchtet, abonniert die Podcaste, weil dann müsst ihr nicht danach suchen. Also dann werdet ihr quasi immer daran erinnert, wenn es eine neue Folge der Martina Straten Show als Podcast gibt.
Radio Salü, die Martina Straten Show.